Nun, wenn es nur so einfach wäre, fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber manchmal weiß man gar nicht, was die Gebote sind. Ich meine, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Dann hieß es in dem ersten Lied, König David nahm Bathseba, als wäre sie seine Frau. Dafür hatte er aber 8 Frauen. Ihr wisst, am Muttertag hatten wir 2 Botschaften, aber meine hatte mit Israel zu tun. Israel war sozusagen kinderlos und sollte später viele Kinder haben. Und in der Vorbereitung auf die Botschaft hatte ich mir Gedanken gemacht dazu, was sagt die Bibel zu Polygamie? Ja, denn damals hatten wir auch die Stelle aus 1. Samuel 1 und 2 angeschnitten. Samuels Vater hieß Elkanah und er hatte 2 Frauen. Hannah wurde zuerst genannt und dann gab es Peninna. Ich weiß nicht, ob das uns dann wissen lässt, dass Hannah die erste Frau war und ob er die zweite genommen hat, weil Hannah keine Kinder bekommen hat, wissen wir nicht. Die Bibel sagt es uns nicht. Aber 2 Frauen oder mehrere Frauen kommen in der Bibel immer wieder vor, in der Ehe. Und wir werden das heute Abend ein bisschen unter die Lupe nehmen. Gott hatte aber zu Beginn nur einen Mann und eine Frau geschaffen. Zuerst war es ein Mann. Und von dem Mann hat er von der Seite genommen und daraus, aus diesem genetischen Material, hat er dann die Frau gebildet und brachte sie zum Mann. Und somit war er vervollständigt. Es war nicht gut, dass er alleine sei. Gott hat ihm eine Gehilfin gemacht, aber nur eine. Und sie war weiblich. Und genauso wie wir sagen, ein Mann, eine Frau, obwohl das heutzutage nicht populär ist, würden wir auch betonen, ein Mann und eine Frau, nicht ein Mann und mehrere Frauen. Nun, natürlich lachen die Leute über die Bibel und wollen das nicht hinnehmen. Sie sagen, ja, das ist poetisch zu verstehen oder es ist keine Geschichte. Aber schauen wir es uns trotzdem an. 1. Mose 2, 24. Übrigens stehe ich zu der Wahrheit der Bibel. Ich streite die Bibel nicht ab. Ich streite auch nicht die ersten 11 Kapitel ab. Noch die ersten 3. Noch den ersten Vers. 1. Mose 2, 24. Nachdem Gott dem Mann die Frau gebracht hat, 1. Mose 2, 24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und später im Neuen Testament wird das sogar gedeutet, die 2 werden ein Fleisch sein, nicht die 3 oder mehr. Ja, das war auch die Lehre Jesu. Jesus stand zu Mose, wie wir das auch vor etlichen Wochen gesehen haben. An einem Sonntag muss man zu Mose stehen, um bibeltreu zu sein. Meine Antwort, und ich glaube, die der Bibel, hieß ja, man muss das. In Matthäus 19 wurde Jesus gefragt wegen der Ehescheidung. Sie versuchten ihn und fragten, ob es einem Mann erlaubt ist, Matthäus 19, Vers 3, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die 2 werden ein Fleisch sein. Im Alten Testament steht das Wort 2 nicht da, aber das war die Bedeutung und der Herr hat das auch so zitiert und sie haben das auch nicht abgestritten. So sind sie nicht mehr 2, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ähnlich finden wir auch in dem Markus-Evangelium in Kapitel 10, Vers 8. Und die 2 werden ein Fleisch, so sind sie nicht mehr 2, sondern ein Fleisch. Und das kommt auch bei Paulus vor. Übrigens, man hört, wenn man in religiösen Gruppen ist, in der Runde, wie man Paulus lächerlich macht und steht nicht zu dem, was er gelehrt hat. Aber 1. Korinther 6 in Vers 16 schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Was aber nicht bedeuten soll, dass sexueller Verkehr gleich Ehe ist. Vor vielen Jahren hat ein Mann mir erklärt, dass seine Tochter verheiratet war, ohne dass der Vater es wusste. Aber sie war es nicht. Sie war schwanger, außerhalb der Ehe, aber der Vater hat gedacht, sie würde dafür verheiratet sein. So hat er das ausgelegt. Aber dann würde es keine Hurerei geben. Aller sexueller Verkehr würde dann gleich Ehe sein. Und das ist Unsinn. In Epheser 5, Vers 31 steht, deshalb, also es ist ein Zitat wieder, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Wir sind für den Herrn eine Braut. Aber wisst ihr was? Die Bibel verbietet nicht direkt die Polygamie, die Vielweiberei oder die Vielehe. Was nicht heißen sollte, dass es erlaubt ist. Aber, wisst ihr was? Die Sklaverei wird auch nicht in der Bibel verboten. Gott gibt gewisse Richtlinien, Grenzen und Regeln dafür, aber sie ist nicht verboten. Und ich denke, dass es gut ist, dass wir offen darüber sprechen, denn wir wollen ja nicht, dass die Kinder erst später erfahren, wenn sie aus dem Haus sind und dann feststellen, boah, schau mal, was in der Bibel erlaubt ist. Es wäre besser, dass wir solche Dinge mit ihnen schon diskutieren und besprechen. Übrigens, ich sage es selten, ich gehe eigentlich davon aus, aber ich hoffe, ihr lest regelmäßig in der Bibel mit euren Kindern zusammen und betet. Und wenn das irgendwie auf der Strecke geblieben ist, fangt wieder damit an. Es ist, ich weiß nicht, ob man das über Gemeindebesuch erheben würde, aber es gibt drei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Es ist wichtig, dass ihr mit euren Kindern in die Gemeinde geht. Es ist wichtig, dass ihr zu Hause aber Gott anbetet, gemeinsam. Und es ist auch wichtig, dass ihr, sehr wichtig sogar, dass ihr dem Glauben konsequent seid. Denn wenn ihr es zu Hause nicht seid oder sonst wo, dann wird das nur das unterminieren, untergraben, wem ihr Lippendienst gebt. Nein, seid konsequent, lebt danach, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein oder Vorleser oder was auch immer. Nun, schaut bitte 5. Mose 17, 17 an. Es gibt ein Königsgesetz ab Vers 14. 5. Mose 17, Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten. Pferde waren erlaubt, aber er sollte nicht viele davon haben. Und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren. Gott wollte nicht, dass man sich komplett auf militärische Kraft verlässt. Außerdem wollte er nicht, dass sie zurück in das Land kehren, aus dem Gott sie herausgeführt hat. Der Aufenthalt dort sollte, was waren das, 400 Jahre, glaube ich, 430 Jahre dauern. Aber er wollte nicht, dass sie wieder dahin fahren, also zumindest laufen, um Pferde zu bekommen. Es war nicht verboten, dass Josef und Maria ihren Sohn Jesus dorthin nahmen. Aber da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nicht mehr auf diesem Weg zurückkehren. Vers 17, er soll auch nicht viele Frauen nehmen. Nicht viele Frauen. Interessant, steht hier nicht mehr als eine. Das hätte der Heilige Geist inspirieren können, aber das steht nicht so da. Damit sein Herz nicht auf Abwege gerät, auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Also drei Verbote, das mit den Pferden und das mit den Frauen und das mit Edelmetall. Das war das Gesetz der Könige. Nun schlagen wir 3. Mose 18, Vers 18 auf. In diesem Kapitel wird uns gesagt, welche Beziehungen verboten sind. Und Gott geht wirklich sehr in Detail darüber. Vers 18, du sollst auch nicht eine Frau zu ihrer Schwester hinzunehmen, sodass du Eifersucht erregst, wenn du ihre Scham entblößt, während jene noch lebt. Es heißt hier nicht, du sollst nicht eine zweite Frau nehmen, sondern wenn du eine Frau hast, dann darfst du nicht ihre Schwester heiraten. Wir reden einfach offen. Gott hätte hier sagen können, absolut keine zwei Frauen, hat er aber nicht getan. Aber er hat gesagt, unter keinen Umständen dürfte man die Schwester heiraten, solange die erste Schwester am Leben ist. Nachdem die Schwester, die erste Frau, verstarb, dann konnte man die Schwester heiraten. Mehr darüber gleich. Aber vielleicht schauen wir uns 2. Mose 21 an. Manchmal konnten Meister, Sklaven, Händler eine Sklavin heiraten. Oder sie konnten auch ihrem Sohn eine Magd mit ihrem Sohn verheiraten. Aber Vers 10 gibt dann Richtlinien. 2. Mose 21, Vers 10. Wenn er sich aber eine andere nimmt, wenn. Also die Bibel geht davon aus, dass dies vorkommen wird. Ich denke, dass es ähnlich ist wie bei der Ehescheidung. Ist es das, was Gott will? Nein. Kommt das aber vor? Ja. Und wenn es vorkommt, dann will Gott, dass Menschen sich an gewissen Regeln halten. Zum Beispiel hat jemand seine Ehefrau, also ließ man sich von seiner Ehefrau scheiden und hat eine andere geheiratet, durfte man nie wieder zu der ersten Frau zurückkehren. Durfte sie nicht wieder heiraten. Das würde Verwirrung sein. Also dürfte man nicht. Gott hat nicht gesagt, er wollte, dass die Menschen sich scheiden lassen, aber sollte es vorkommen, gab es gewisse Regeln. Und hier, wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung, und der ehelichen Beiwohnung. Beide Frauen müssten gleich gute Kleidung tragen, gleich ausreichend ernährt sein. Und dann, weil Gott weiß, dass Menschen ein Verlangen nach der körperlichen Nähe haben, wäre das unfair, dass die Frau nicht oft genug bei dem Mann sei. In 1. Korinther 7 heißt es, dass unter gewissen Umständen ein Mann und seine Frau übereinander übereingekommen sind darüber, dass sie sich enthalten werden eine gewisse Zeit lang für Fasten und Beten. Danach sollten sie aber sich wieder nähern. Und hier heißt es, dass wenn ein Mann zwei Frauen hat, müsste er die eheliche Pflicht erfüllen, beiden gegenüber. Er soll die eheliche Beiwohnung nicht schmälern. Also da kam Salomo in große Not. Ja, wir sind noch bei Mose. Schauen wir jetzt 1. Mose 4,17. Da werden wir sehen, wer der Erste war, der mehr als eine Frau hatte. Und Kain erkannte seine Frau und diese wurde schwanger und gebar den Henoch. Nicht der, der mit Gott wandelte und entrückt wurde. Übrigens, Henoch ist der, 1, 2, 3, also ist das dritte Kind, das erwähnt wird, das in die Welt geboren wurde. Kain und Abel, Entschuldigung. Ja doch, Henoch ist vor Seth, glaube ich. Ja, das war eine Quizfrage und ich habe diesen Quiz nicht bestanden. Henoch wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Methusael und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Er war also auf Wanderschaft und hatte Herde und diese müssen in Bewegung sein. Deshalb schlug man ein Zelt auf und folgte oder führte, je nachdem, das Vieh. Vers 21, und sein Bruder hieß Jubal. Also ich habe Probleme mit den Namen meiner Kinder. Hier haben wir Jabal und Jubal. Ob die Mutter oder der Vater diese beiden Namen durcheinander gebracht hat. Aber Jubal wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Die Erz- und die Eisenzeit war ganz am Anfang der menschlichen Geschichte übrigens. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamach sprach zu seinen Frauen und er protzte ein wenig und war irgendwie aufsässig. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Und wisst ihr, im Alten Testament sind die Worte ein Auge um ein Auge, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Manche denken, dass das irgendwie primitiv ist. Primitiv. Aber das soll die Strafe in Grenzen halten. Nicht zwei Augen für ein Auge. Und was tat Lamech? Er schlug einen jungen Mann tot dafür, dass er ihn verwundet hatte. Und dann sagte er aber, weil wahrscheinlich die Menschen auch damals es einem heimzahlen wollten, Honor killing, so wenn man aus Ehre einen Tod schlägt, Rache. Aber denn Kain wird siebenfach gerecht, also die Strafe sollte man Kain töten, würde die siebenfache sein, Lamech aber 77-fach. Wehe, jemand würde sich mit mir anlegen, denn wer mich tötet, soll er und weitere 76 seiner Familie sollten getötet werden. Auf jeden Fall war dieser kein guter, gottesfürchtiger Mensch. Was aber nicht heißen soll, dass die Tatsache, dass er zwei Frauen hatte, auch automatisch schlecht ist. Das will ich damit nicht behaupten. Aber es ist schon interessant, dass dies die Seite der Familie war von Kain und nicht von Seth oder ja Abel, von dem wissen wir nicht, dass er Nachwuchs hatte. Aber es waren nicht nur die Schlechten, die mehr als nur eine Frau hatten, sondern auch teilweise Gute. Abraham hatte zwei Frauen gleichzeitig, wenn auch die eine Sarahs Magd war. Das lesen wir in 1. Mose 16. Werden wir heute Abend nicht lesen, aber Sarah war neidisch, denn die Magd bekam Nachwuchs und Sarah nicht. Und später mal bei der Entwöhnung, bei der Feier, als ihr Sohn entwöhnt war. Isaac wurde entwöhnt und er war vielleicht 3 Jahre alt und Ismael, ich vergesse die Details, vielleicht war er so etwa 17 oder so. Auf jeden Fall machte er sich über seinen Halbbruder lustig und das passte Sarah nicht. Und sie verlangte von Abraham, dass er die Magd wegschicke. Und das hätten gerne viele Frauen in solchen Situationen gemacht. Das passte Abraham nicht so sehr und Gott musste ihm versichern, es geht in Ordnung, du kannst es machen, auch dieser Sohn Ismael wird zu vielen Nationen werden. Und gleich kam es zu einer Krise und es sah aus, als würde sowohl die Magd als auch ihr Sohn verdursten, aber Gott sorgte dafür und sie überlebten. Und am Ende war sowohl Ismael als auch Isaac da, um ihren Vater, ich komme jetzt ein bisschen in Straucheln, ja, Abraham zu begraben später. Jakobs Familie, ihr wisst ja die Geschichte, das war ja eine böse Überraschung. Am nächsten Morgen, bei Tageslicht, stellt er fest, die Frauen wurden vertauscht. Er bekam nicht die Braut, die er haben wollte. Er bekam die Lea. Offensichtlich hat man nicht gedacht, dass sie so schnell zu verheiraten wäre. Die Ausrede war, sie ist älter als ihre Schwester. Und das gehört sich nicht, die Jüngere zuerst zu verheiraten. Jakob musste dann die Woche erfüllen. Die 7 Jahre kamen ihm sehr kurz vor, wegen der Liebe, die er zu Rachel hatte. Aber hier war eine Situation, wo ein Mann mit 2 Leibesschwestern verheiratet war. Ihr sagt vielleicht, aber das ist verboten. Ja, Moment einmal. Wann kam das Gebot? Das war später mal. Abraham, Isaac, Jakob, der auch Israel hieß und er hatte 12 Söhne und Josef wurde in die Sklaverei verschickt oder verkauft und kam nach Ägypten und später kamen die 70 aus der Familie, rückten nach und waren so viele hunderte Jahre dort in Ägypten und erst dann kamen sie aus Ägypten in die Wüste und dann bekam man das Gesetz. Denn man wollte nicht, dass die Schwester unter sich neidisch sind. Das hatten wir vorhin gelesen. Ja, also wir brauchen ja nicht in die Details zu gehen. Aber wenn ihr die Bibel gelesen habt, habt ihr auch davon gelesen, dass unter diesen Frauen sogar darüber gestritten wurde, wer die Nacht mit dem Vater, also mit dem Ehemann, verbringen durfte. Und da wurde ausgehandelt, okay, ich verkaufe dir das Recht gegen so und so. Also das war überhaupt keine gute Situation, obwohl es später so aussieht, als hätten die Frauen sich ertragen haben. Dann verstarb dann Rachel früh und Lea überlebte sie um einige Jahre. König David, wie gesagt, hatte 8 Frauen. Wenn ich richtig gezählt habe, nein, wenn die Webseite, die meine Frau mir vorgelesen hat, unterwegs in die Gemeinde stimmt, okay, da seien wir ehrlich. Ich überlegte mir aber, also es ist schon nicht die einfachste Frage. Und bitte, ich will ja nicht den Eindruck geben, dass es erlaubt ist oder dass Gott das haben will. Aber welchen Eindruck habt denn ihr, wenn ihr die Geschichte von Abichail lest? Oh, ihr Ehemann war so eine Schurke. Er war wirklich eine Niete. Er war ein böser Mann. Und die Bibel sagt, dass er so ein schlechter Mann, ein Mann Belials. Er verdiente es nicht zu leben. Und David war auch drauf und dran, das auch in die eigene Hand zu nehmen. Und Abigail, die eine weise Frau war, kam dazwischen und hat ihn davon abgebracht und sagte, du willst das nicht auf deinem Gewissen haben später, dass du Blut, also dass du Blut vergossen hast. Und er sagte, er lobte sie und sagte, ach, du hast mir einen Dienst getan. Und ich denke, so am allernächsten Tag hat sie ihrem Mann mitgeteilt, denn er war an dem Abend betrunken. Am nächsten Tag, übrigens Ehemann, wie hieß er, Nabal? Denn das heißt Narr, und er war auch einer. Und sie sagte, hey, übrigens, du bist ja knapp mit deinem Leben gekommen gestern Abend. Also. Und er wurde starr, also hatte vielleicht eine Apoplexie oder irgendeinen Schlaganfall oder so etwas. Er starrte und wenige Tage später verstarb er. Der Herr hat ihn totgeschlagen. Und David heiratete diese Frau. Und unsere Emotionen, abgesehen von der Frage der Richtigkeit, denken, hurra, er hat eine schöne Frau und eine weise Frau, aber das Problem ist, er hatte schon eine Frau. Und das macht die Situation, die Frage nicht einfacher. Und wenn ich dabei bin, diese Frage kompliziert zu machen, schauen wir uns auch 2. Samuel an. 2. Samuel 12. Wenn ihr bibelkundig seid, dann wisst ihr, das ist die Stelle, wo David Ehebruch begann. Und endlich wurde er mit seiner Sünde konfrontiert. Der Herr sandte Nathan zu David, Vers 1. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren 2 Männer und er erzählte ihm eine Geschichte. Und David nimmt den Part gegen sich selbst. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann, du bist der dem anderen das Lamm gestohlen hat. Und David sagte, ich habe gesündigt. Da sprach Nathan zu David, Vers 7, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. So spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und nun, der Knaller, Vers 8, ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben. Das ist ja kein Problem. Dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß. Und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Ich denke, es sind etwa 33 Vorkommnisse von diesem Wort Schoß. Und die sind unterschiedlich übersetzt. Aber 3 davon deuten schon auf den Beischlaf hin. Und also ist es möglich. Wozu dann Frauen? Ich mein's ehrlich. Wozu will man dann aber die Frauen des verstorbenen Königs haben? Ich würde keine großen Vorteile sehen, zusätzliche Frauen zu haben, ohne dass es da irgendeine Entschädigung gibt, um's ehrlich zu sagen. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Also du hast schon die Frauen des verstorbenen Königs, warum hast du dir eine weitere genommen, die nicht deine Frau war? Ich will nicht sagen, dass dieser Vers das rechtfertigt, aber es ist schon kompliziert. Es macht die Sache nicht einfacher. Später mal, als David gesündigt hat, also er hatte hier gesündigt, aber er hat die Konsequenzen ausgetragen. Es hieß, das Schwert wird nicht weichen von deinem Haus und du wirst ja allerlei Probleme haben als Folgen deines Fehltritts. Und was hat sein Sohn Absalom gemacht? Er schlug ein Zelt auf, wo alle Menschen sehen konnten, was er machte. Und er nahm dann die Frauen seines Vaters David ins Zelt hinein. Was wollte er damit sagen, dass er seinem Vater überlegen war? Wenn wir daran denken, könnte Vers 8 bedeuten, ich habe dich deinem verstorbenen König, also Saul, überlegen werden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliert habe, aber Die Tatsache, dass die Frauen deines Vorgängers dein Eigentum sind, ist ein Beweis dafür, dass du reich bist. Du bekommst beide Häuser Israel, du bekommst die Frauen, du bekommst dies und das. Und wenn das nicht genug wäre, und du hast dich bedient der Frau eines anderen Mannes aus dem Reich. Und Absalom starb dann im Krieg, obwohl sein Vater das verhindern wollte, nicht an seiner Stelle, aber Salomo hat die Praxis von David ins, Exponentielle genommen. 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen, das sind Frauen eines untergeordneten Ranges. Aber was passierte? Vielleicht gucken wir das uns an. Schauen wir uns die Stelle in 1. Könige 11 an. Denn das wurde vorausgesagt. Tu es nicht, das ist das Gesetz des Königs, denn die Frauen werden das Herz von dem Herrn abwenden. Und das sehen wir auch in 1. Könige 11. Da lesen wir in Vers 1, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Es hieß aber auch davor, dass er den Herrn liebte. Er liebte den Herrn, dann hier heißt es, er liebte viele ausländische Frauen. Und später heißt es, dass sie sein Herz von dem Herrn abwandten oder abwendeten. Moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss, wenn Gott sagt gewiss, dann ist es noch gewisser, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden, auch das Herz eines Königs, der den Tempel gebaut hat. Unvorstellbar. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und am Ende von Vers 3, seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Und es ist unsagbar schlimm, was er da machte. Er baute diesen Göttern sogar Höhen und Tempeln und Gotteshäuser. Ja, es gibt aber eine Situation, die scheinbar vom Herrn genehmigt ist, dass ein Mann eine weitere Frau haben könnte. Und das geht ja um die Schwagerehe. Schon gehört, Schwagerehe. Starb ein Israelit, bevor er ein Kind in die Welt gesetzt hatte, so sollte sein Bruder seine Frau heiraten und in seinem Namen Kinder in die Welt setzen. Das steht in 5. Mose 25. Sagen wir aber von den Brüdern, dass alle verheiratet waren. Schon verheiratet. Ich stelle das nur in den Raum. Was dann? Die Bibel sagt uns nicht. Die Bibel sagt es uns nicht, aber ich denke, dass es in dieser Situation Gott wichtiger war, dass ein Mann zwei Frauen hat, damit die Frau, die Witwe, Nachwuchs bekommt und der Name des Verstorbenen nicht ausstirbt. Das war Gott offensichtlich wichtiger als die Frage, ob ein Mann zwei Frauen hat. Nun, ihr braucht euch nicht mit mir einig zu sein. Und nur weil ich darüber nachgedacht habe, bedeutet nicht, dass ich recht habe. Ich glaube nicht, dass Boas zum Beispiel schon verheiratet war. Also dass zumindest er hätte vielleicht ein Witwer sein können. Da wird keine zweite Frau erwähnt in dieser Geschichte. Er übernahm die Rolle des Schwagers sozusagen. Nun, es gab einen, der noch näher verwandt war. Und vielleicht hat man das ein bisschen ausgebreitet. Okay, die Brüder sind alle verheiratet, na schauen wir, gibt es vielleicht einen Cousin, einen Vetter? Vielleicht, weil in der Geschichte von Ruth, es heißt, es gibt einen näheren Verwandten und er hat eine Pflicht. Aber er wollte diese Pflicht nicht erfüllen. Übrigens, er war nicht der Einzige, der seine Pflicht nicht erfüllen wollte, ohne dass ich groß in Details gehe. Aber noch einmal, wenn ihr eure Bibeln gelesen habt, wisst ihr von den Söhnen Judas. Der erste war böse in den Augen des Herrn und Gott hat ihn totgeschlagen. Er hatte aber keinen Nachwuchs. Judas sagte seinem Sohn, erfülle deine Pflicht deiner Schwägerin gegenüber. Er wollte sich den Vorteilen der Nähe der Frau bedienen, ohne die Pflicht zu erfüllen. Und das fand Gott nicht in Ordnung. Und er schlug ihn ebenfalls tot. Und der dritte war offensichtlich ein bisschen jünger. Und die Frau Tamar wartete, aber dann hat sie gesehen, es ist mein Schwiegervaters Absicht, nicht mir den dritten Sohn zu geben. Und sie dachte sich einen Plan aus, wodurch sie Nachwuchs bekommen konnte. Eine verzwickte Situation. Sie verkleidete sich und der Mann, der sie geschwängert hat, wusste nicht, wer es war. Dann wollte dieser Mann aber, und das war der Juda, er wollte sie hinrichten lassen für ihre sexuelle Unreinheit. Und dann hat sie gesagt, aber wem gehören dann diese Gegenstände? Und sie brachte drei Gegenstände vor, die eindeutig ihm gehörten. Und was sagte er? Sie ist gerechter gewesen als ich. Denn, erklärt er, ich habe ihr meinen Sohn nicht gegeben. Aber er hat nie wieder eine Beziehung zu ihr gehabt. Aber sie bekam Nachwuchs. Und das sei gerechter gewesen als die Sünde der Hurerei, die sie begangen hat, um Nachwuchs zu bekommen. Nun, das ist ja schwierig. Und deshalb denke ich, dass es nicht wegzudenken ist, dass ein Mann, der schon verheiratet war, eventuell eine zweite Frau unter diesen Umständen hätte haben können. Aber wir wissen es nicht. Okay, und dann eine letzte Überlegung. Und das war, was war, wenn eine Familie nur Töchter hatte? Und in der damaligen Zeit wurde das Erbe weiter vererbt an die Söhne. Aber ein gewisser, ich vergesse, wie er heißt, aber er hatte keine Töchter. Und die Frage war, was sollen wir jetzt machen, damit der Name dieses Mannes nicht ausstirbt? Und ich glaube, es ist 4. Mose 36, Abvers 6. Übrigens das letzte Kapitel in diesem Buch. Das ist das Wort, das der Herr den Töchtern, es fängt nicht mit A an, sondern mit Z. Das ist das Wort, das der Herr den Töchtern Zelophehads gebietet und spricht. Sie können denjenigen heiraten, der in ihren Augen gut ist. Das erinnert an 1. Korinther 7. Ist ihr Mann verstorben, darf sie heiraten, wen sie will. In dem Herrn muss es geschehen. Hier, sie können heiraten, wen sie wollen, aber innerhalb des Stammes Manasse. Sie können denjenigen heiraten, der in ihren Augen gut ist, jedoch sollen sie nur unter dem Geschlecht ihres väterlichen Stammes heiraten, damit nicht ein Erbteil der Kinder Israels von Stamm zu Stamm übergeht. Das Land, der Besitz, müsste in dem jeweiligen Stamm bleiben. In dem Fall hatten sie die Wahl, nur innerhalb des Stammes. Sondern jeder unter den Kindern Israels soll an dem Erbe des Stammes seiner Väter festhalten. Und jede Tochter, die unter den Stämmen der Kinder Israels ein Erbteil besitzt, hatte sie kein Erbteil, war sie frei, denke ich. Aber besaß sie ein Erbteil, soll sie mit einem Mann aus dem Geschlecht des Stammes ihres Vaters heiraten, damit jeder unter den Kindern Israels das Erbteil seiner Väter besitzt. und damit nicht ein Erbteil von einem Stamm zu einem anderen Stamm übergeht, sondern jeder unter den Stämmen der Kinder Israels an seinem Erbteil festhält. Und sie handelten auch so. Okay, das waren viele Details und auch nicht alle, die man hätte erwähnen können. Ich möchte aber zum Schluss nur sagen, in 1. Timotheus 3 und in Titus 1, wenn wir die Qualifikationen der Diakonen bzw. der Ältesten lesen, heißt es Mann einer Frau. Okay, gut, ich weiß, das hat es denn schon erledigt, das stimmt. Es ist auch heutzutage nicht einfach. Sagen wir Männer, die aus einer anderen Kultur, die schon mit mehreren Frauen schon verheiratet sind, wenn sie an Jesus Christus glauben, was sollen sie da machen? Manche verlangen, sie lassen sich von allen außer einer Frau scheiden. Versorgen sie aber weiterhin und die Kinder. Das ist sehr kompliziert. Außerdem, mit welcher Frau soll er denn bleiben? Mit der ersten? Ich weiß es nicht. Das ist sehr kompliziert. Aber was will Gott? Gott will, dass wir, also dass ein Mann und eine Frau, so lange verheiratet sind, wie die beide am Leben sind. Und die Situation mit der Versorgung der Witwen wird in Apostelgeschichte 6 angesprochen und in 1. Timotheus 5. Die Gemeinde versorgte die Frauen, aber das wurde eine große Last für die Gemeinde, also haben sie in 1. Timotheus 5 gesagt, ihre eigenen sollten sie versorgen, damit die Gemeinde nicht belastet wird. Aber sollten diese nicht vorhanden sein und die Frau verdiente es, verpflegt, versorgt zu sein nach den Richtlinien in 1. Timotheus 5. Also übernahm die Gemeinde diese Verantwortlichkeit oder diese Verantwortung für die gläubigen Witwen in ihrer Mitte. Ich wüsste von keiner Situation in dem Neuen Testament, wo die Vielehe vorkommt, außer in der einen Frage, wo die Leute zu Jesus kamen und sagten, was, 7 Brüder oder 6 Brüder hatten sie? Und in der Auferweckung, wessen Frau wird sie sein? Und sie wollten die Auferweckung, die Auferstehung in Frage stellen. Und Jesus setzte sich mit dieser Theorie auseinander und sagte, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und dann zitierte er aus dem Teil der Schrift, die sie anerkannten. Das waren Sadduzäer und sie haben nicht das ganze Alte Testament anerkannt. Also hat er ihnen aus dem Teil zitiert und unter Beweis gestellt, sie glaubten an die Bücher Mose. Also sagte er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Okay, jetzt habt ihr sehr viel Information und ihr könnt die nächsten paar Jahre verarbeiten. Aber ich höre damit auf.